Der steile Berg ist eine ehemalige Kita. Die musste damals in größere Räume umziehen. Wo früher Windeln gewechselt wurden, verfeinern GründerInnen heute ihre Geschäftsmodelle und die Spielecke von damals ist jetzt Treffpunkt für Gespräche am Kaffee-Vollautomaten. Sowas nennt sich Coworking. Wir haben jemanden zu Gast, der das noch viel besser erklären kann. Mein Name ist Jan Wagener und ich führe im Podcast Sigusa redet mit Gespräche über soziale Innovation, gemeinwohlorientierte Unternehmen und Sachsen-Anhalt. Tobias Kremkau berät bei Coworkland, einer Genossenschaft für neue Gemeinschaftsorte. Wie kommt man zu diesem Job? Und weshalb sind Coworking Spaces eine vielseitige Lösung für Herausforderungen im ländlichen Raum? Darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Zuhören. Tobias Kremkau, schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du heute hier bist bei Sigusa redet mit. Erzähl doch erstmal gern den Leuten, den ZuhörerInnen, wer du bist und was man so über dich wissen sollte oder was du findest, was man über dich wissen sollte.
Man muss auf jeden Fall wissen, dass ich aus Magdeburg bin und ich wohne da seit kurzem sogar wieder. Ich bin ein sogenannter Rückkehrer. Ich habe Politikwissenschaft in München studiert. Ich gehöre zu dieser Generation, die weggeschickt wurde in den Westen, um diesen Makel der ostdeutschen Herkunft im Lebenslauf nicht betonen zu müssen, sondern sagen zu können, na, ich habe natürlich in München studiert. Ich merke, dass jetzt, wo ich gerade zurück bin in Magdeburg, ist noch niemand anderes zurückgekommen aus meinem Jahrgang. Was eine ganz interessante Erfahrung ist. Zeitgleich, ich war 20 Jahre weg. Diese Stadt hat sich krass verändert. Ich verlaufe mich nicht, aber ich erkenne auch nichts wieder. Ich habe in München studiert, in Berlin gelebt, habe in Venedig studiert, mein Auslandssemester da gemacht. Auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe erkannt in meinen Praktikas in Brüssel, dass ich nichts mit der Politik und Verwaltung zu tun haben möchte und bin dann sehr stark umgeschwenkt, habe einen ganz, also an sich einen sehr tollen Studentenjob gehabt. Ich war PowerPoint-Designer bei einer der großen Unternehmensberatungen.
Oh, und wow.
Das war so ein total faszinierender Einblick in Wirtschaft, den ich natürlich überhaupt noch nicht hatte und bin danach sehr auf dieses Thema, also Wirtschaft gegangen. In Berlin dann, das waren Startups, Digitalwirtschaft und muss sagen, inzwischen arbeite ich als Berater für das Thema Coworking Spaces mit einem besonderen Fokus auf ländlichen Raum, aber das war so, das Studium war toll und wichtig und hat mir sehr viel vermittelt, aber ich habe nicht das gemacht, was ich studiert habe und das ist, weiß nicht, ich finde das immer eine ganz schöne Erfahrung, es hat sich alles angereichert zu dem Punkt, wo ich heute bin. Ja,
ja, das ist glaube ich was ich jetzt immer wieder merke in den Gesprächen, wenn man so die Lebensläufe von den Leuten anguckt, dass sich am Anfang irgendwo man das Gefühl hat, oh, das geht in alle möglichen Richtungen und das, wo die Leute dann ankommen oder in dem Moment ankommen, ist ja auch nicht ein endgültiges Ankommen, dass das häufig dann erstaunlich gutes Muster aus all den Stationen vorher irgendwie ist, also dass doch alles reinspielt und dass sich das dadurch so individuell zusammensetzt, finde ich immer wieder sehr interessant zu sehen. Und weswegen bist du am Ende wieder zurückgekommen? Eher aus persönlichen Gründen oder aus beruflichen Gründen?
Aus persönlichen Gründen, also zwei Sachen oder eine Sache, Kinder bekommen und das führte dann zu zwei Sachen. Einerseits wollte ich wieder ein bisschen näher meiner Familie sein, dass die Kinder was von ihrer Familie haben. Und andererseits die Wohnraumfrage in Berlin. Und wir sind dann erstmal nach Stendal gezogen, weil ich habe mein Herz in der Altmark. Da wohnt niemand mehr von meiner Familie, aber da kommt sie her. Und ich habe da quasi noch so Jugenderinnerungen, die Ferien bei den Großeltern in Arneburg an der Elbe. Und da haben wir jetzt 3 Jahre gewohnt, sind aber nicht angekommen, jedenfalls nicht alle als Familie. Und das fand ich auch nochmal eine sehr lehrreiche Erfahrung, weil ich ja viel im ländlichen Raum zu tun habe. Was braucht es für Gegebenheiten, auch für Landebahnen vielleicht, für Leute aus der Großstadt, die in den ländlichen Raum ziehen? Befasse mich gerade in einem Forschungsprojekt die nächsten 3 Jahre genau mit dem, was meiner Familie quasi in Stendal passiert ist. Oder also diese Frage, warum sind wir nicht angekommen? Und das versuche ich gerade zu erforschen. Und in diesen 3 Jahren aber durch die Nähe zu Magdeburg haben wir diese Stadt ganz neu entdeckt. Also ich hatte nie den Plan, zurückzugehen nach Magdeburg. Ja. Aber 3 Jahre immer das Wochenende in Magdeburg verbracht und dachte, wow, diese Stadt hat sich toll entwickelt. Und als wir dann den Entschluss fassen mussten, wie geht's jetzt weiter, haben wir gesagt, dann ziehen wir nach Magdeburg halt rein. Und da wohnen wir jetzt ein paar Monate und total faszinierend, wieder zurück zu sein. Aber nicht da, wo man herkommt, sondern in einem ganz anderen Magdeburg. Ja.
Wie war das für dich? Also ich kann das, glaube ich, grob nachvollziehen, dieses Gefühl von, man hat das auch vielleicht aus idealistischen Gründen, das Gefühl, es wäre cool, da zu wohnen, aber dann irgendwie zu merken, so die Lebensrealität gibt das nicht her. Wie war das für dich, festzustellen, wir werden nicht hier bleiben, wir müssen woanders hin, weil das einfach nicht, es passt einfach, dass die Realität passt einfach nicht zum Wunsch?
Das ist eine schwere Erkenntnis, aber dann auch eine leichte Entscheidung, weil es war klar, es muss sich was ändern, damit es uns als Familie auch mental gut geht. Und in dem Sinne war es dann leicht, weil man tut dann für sein Wohlbefinden einfach alles, muss ich sagen.
Ja.
Und in Magdeburg musste ich dann mir kurz die Frage stellen, so, also ich habe mir noch nie solche persönlichen Fragen gestellt vorher, muss ich sagen. Ja. Aber da muss ich sagen, okay, war das jetzt ein Rückschritt? Ich bin wieder da, wo ich mal angefangen habe.
Mhm.
Und ich war mal einmal in der großen Welt draußen und fand das ganz cool. Warum bin ich wieder hier? Aber dann habe ich für mich erkannt, nee, das ist es nicht. Das ist einfach der nächste Schritt. So ein bisschen vielleicht wie, was du gerade meintest, im Beruflichen, das baut sich alles aufeinander auf. Also ich bin jetzt in Magdeburg und ich habe Sachen aus anderen Städten mitgebracht und vermutlich wird Magdeburg auch nicht die Endstation sein. Also ich kann mir auch noch mal vorstellen, noch mal ganz woanders hinzuziehen. Aber vielleicht gerade nicht jetzt in der Phase mit den kleinen Kindern.
Ja. Wie reagieren Leute drumherum auf dieses Rückkehrerthema? Also ich weiß, dass vielen Menschen dann auch so geht, die sind weggezogen, sind zum Studieren irgendwo an eine der, gerade sowas wie München, aber auch in Tübingen oder was auch immer, Hamburg, Köln, in Städte, wo ja die auch eine starke Identität haben, wo dann irgendwie vielleicht auch, ja, eben, ne, dann waren die Ossis, die dann irgendwie dann dort zum Studieren kamen. Man kam quasi dort war man der Outsider und dann kommt man zurück und ist der Typ, der irgendwie nach München gegangen ist zum Studieren, in Brüssel Praktikum gemacht hat, in Venedig und irgendwie ist man jetzt quasi, bist du jetzt auf beiden Seiten verortet oder eigentlich auf keiner Seite?
Also ich muss sagen, in München war dieses Ostdeutschsein ganz selten Thema.
Ah.
Und sozial war okay, man war nicht aus Franken und damit ist meine München sowieso ganz gut aufgestellt. Nee, die haben einfach unterschieden zwischen wir und alle anderen.
Okay.
Also da hätte ich auch aus Emden kommen können, da wäre ich genauso viel quasi angesehen gewesen wie aus Magdeburg. Also da habe ich jetzt ich kaum negative Erfahrungen gemacht und es wohnen unfassbar viele Ostdeutsche in München. Also als ich hinzog, gab es sogar noch einen Laden für Ostprodukte, weil damals gab es sie nicht ganz normal in den Kaufhallen. So. Das hat sich auch geändert. Und nee, in Magdeburg war es noch kein Thema, weil auch die Leute, die ich jetzt da kennengelernt habe oder die Orte, Geschäfte, die ich als sehr prägend finde für meinen Magdeburger Alltag, das sind auch Rückkehrerinnen oder das sind Zugezogene, die von woanders kommen. So, dass das für die Alltag ist, dass da einer mal weg war oder überhaupt von woanders herkommt. Und wie gesagt, mit den Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin, die sind nicht da. Also die wohnen selber noch in München und Stuttgart. Das heißt, solche Fragen habe ich noch gar nicht gestellt bekommen, ja.
Und ist das einer der Unterschiede zwischen Stendal und Magdeburg denn jetzt?
In Stendal gibt es auch viel Zuzug. In so einer ländlichen Region wie der Altmark ist Herkunft unfassbar wichtig.
Mhm.
Ich habe das sehr gespürt. Also Kremkau ist ein über 800 Jahre alter Name aus der Altmark. Aber es ist nicht mein Geburtsname. Ich habe den erst vor 9 Jahren angenommen, als ich meine Frau geheiratet habe. Und ich habe einen Unterschied gemerkt, wenn ich früher als Tobias Schwarz in der Altmark beruflich unterwegs war und wenn ich jetzt als Tobias Kremker unterwegs war. Ich war auf einmal viel akzeptierter am Tisch.
Ah.
Und war eine ganz spannende Erfahrung. Weil die haben mich verortet. In der Altmark kommt es sehr oft vor, dass Leute nach Dörfern in der Altmark benannt sind. Das ist so ein, ich sag mal, so ein Code, woran man erkennt, das muss einer von hier sein. Ja. Und ich kam als Tobias Kremkau, fand ich sehr gut in der Altmark an, auch in Netzwerke und Kreise. Ich habe es geschafft. Ich habe aber, das ist bei meiner Familie passiert und das ist etwas, was ich eigentlich bei allen zugezogenen Familien, die ich kennengelernt habe, gesehen habe. Ein Partner kommt schnell an, der andere nicht.
Ah, ja.
Und wir haben viele oder am Anfang nur Zugezogene kennengelernt. weil wir auch erstmal verstehen mussten, wie die Altmark oder auch Stendal sozial funktioniert. Also in Berlin sind wir auf den Spielplatz gegangen und kannten nach ein paar Wochen Dutzende Eltern, die rund um uns wohnten. Wir sind in Stendal auf den Spielplatz gegangen und da war niemand.
Mhm.
Und 3 Wochen später war der Angriffskrieg auf die Ukraine und dann waren die ersten, die auf den Spielplätzen waren, ukrainische Familien, die kein Deutsch sprachen. Weil, und das ist jetzt ja ein bisschen zugespitzt und pauschalisiert, aber in so einer Region, wo jeder einen Garten hinten hat, hat jeder seinen Minispielplatz im Garten. Und es fehlen diese Orte, wo man trifft. Und das macht es für Zugezogene schwer anzukommen.
Mhm.
Und dann haben wir gewartet, nach einem halben Jahr hatten wir das erste Kind in der Kita und dachten, okay, jetzt werden wir andere Kita-Eltern kennen. Aber die haben alle ihre Freundeskreise und die sind sozial gesättigt, sage ich mal, und die haben nicht auf uns gewartet. Ja. Man muss sich das stückweise erarbeiten, überhaupt anzukommen. Und das gelingt einigen Menschen leichter und den anderen schwieriger, muss man sagen. Und ich kenne Leute, die da sind und noch Probleme haben. Ich kenne Leute, die vor uns wieder weggezogen sind. Und ich kenne aber auch Leute, die denen es da gut geht und die da auch langfristig bleiben wollen. Ja, Menschen sind einfach sehr verschieden und dann gibt es auch sehr verschiedene biografische Entscheidungen.
Ja, klar. Ja. Bevor wir zu Coworkland kommen, noch ein Thema. Du bist im Digitalrat Sachsen-Anhalt. Was macht man im Digitalrat Sachsen-Anhalt und wie kommt man da rein?
Man wird berufen in den Digitalrat. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer mich da intern vorgeschlagen hat, aber es gab ein, zwei Verknüpfungen sozusagen, muss man sagen. Also der Staatssekretär Herr Schlömer war früher mal Abgeordneter in Berlin. Und die Büros im Abgeordnetenhaus sind sehr klein. Und dann hat er für 2 seiner Mitarbeiter ein Büro in einem Coworking Space, was ich verwaltet habe, gebucht, was nah am Abgeordnetenhaus stand. Also in dem Sinne, nicht, dass wir einen privaten Kontakt hatten, aber wir hatten schon mal miteinander zu tun und vielleicht hat er mitbekommen, ach, ich bin jetzt auch wieder in Sachsen-Anhalt. Und andererseits hat mich, weil ich habe in Berlin einen sehr berühmten Coworking Space jahrelang leiten dürften, hatte ich oft Besuche von Leuten aus Sachsen-Anhalt.
Mhm.
Also dann kam mal eine Landtagsfraktion und die wollten wissen, was atmen denn diese Startups für eine Luft und können wir das in Magdeburg
kopieren? Tor zu den Startups dann.
Genau, weil dieser Coworking Space St. Oberholz dafür sehr berühmt war. Und dann gab es halt 1, 2 Kontakte. Dann war mal Antje Busch heute da, die ehemalige Schwimmerin, aber damals hat sie in der Staatskanzlei gearbeitet. Und ich habe ja auch mal ein Praktikum für die Landesvertretung Sachsen-Anhalt gemacht und auch da gab es Kontakte. Aber ich weiß gar nicht, ich habe die Anfrage bekommen und dann für 2 Jahre. Und dann habe ich gesagt, oh, das mache ich sehr gerne. Ich bringe so die Perspektive ländlicher Raum in diesen Rat. Ich bringe die Perspektive eines Rückkehrers. Und ich wurde, glaube ich, sehr für diese Expertise Coworking, neue Arbeitswelten angesprochen. Denn die anderen im Digitalrat haben alle eine Expertise. Die kommen aus der Forschung oder auch aus der Verwaltung. Und wir haben uns mit verschiedenen Digitalthemen beschäftigt und keine Ahnung, es gibt 4 Sitzungen im Jahr und bei 3 Sitzungen höre ich total erstaunt zu und stelle Fragen und dann ist die Sitzung, wo mein Thema ist und dann bin ich der Impulsgeber und so. Und dann wurde es nochmal um 2 Jahre verlängert, dieser Digitalrat. Ich wurde nochmal da reinberufen und was man da macht ist, die Ministerin oder der Staatssekretär geben einen Impuls, was sie vorhaben, was sie planen. Oder wir haben uns mal Gäste eingeladen, weil wir wissen wollten, wie ist das für die Kommunalverwaltung mit der Digitalisierung. Dann haben wir in Bernburg getagt und haben mit dem Landkreismitarbeitenden gesprochen. Oder vor ein paar Monaten waren wir im Dessauer Rathaus und haben mit dem IT-Leiter der Stadtverwaltung gesprochen. Und reden und stellen Fragen und geben dann Ideen und vielleicht kennen wir ein Projekt und vernetzen auch mal. Und dann gibt es noch so diese 2. Ebene, die nicht direkt im Digitalrat stattfindet, sondern es sollte vor ein paar Jahren ein Förderprogramm für Coworking Spaces geschrieben werden. Und weil ich im Digitalrat war, kam dann der Staatssekretär zu mir und meinte, ob ich Empfehlungen geben kann. Wie muss so ein Förderprogramm aussehen? Was sollte da rein? Worauf sollten Sie achten, wenn Sie das schreiben? Und das ist ja dann auch nochmal ein Weg, wie man wirken kann, indem man seine Expertise da reingibt. Ja. Ja, also manchmal ist man sehr wegen seiner Expertise gefragt, manchmal auch vielleicht der Blick von außen, ja, auf ein ganz anderes Thema. Und wir befassen uns mit allem, was mit Digitalisierung zu tun hat, konnten das uns aber ein bisschen auch raussuchen. Also wenn wir eine Frage hatten, durften wir das stellen, wir konnten Themen vorschlagen, wir haben aber auch Themen auf den Tisch bekommen und dann wollte man unsere Meinung dazu wissen.
Das heißt, seid ihr ein beratendes Gremium dann für die Politik auch oder ist das, werden Entscheidungen auch zu euch gegeben?
Nein, das ist wirklich rein beratend. Ja. Wir haben keine Entscheidungskompetenzen, sind nicht weisungsbefugt oder irgendwie sowas. Wir konnten Impulse geben und es gab ja dann die Digitalagenda 2030 und muss sagen, ich habe einige von meinen Impulsen dann beim Thema Coworking wiedergefunden, wo man sich natürlich auch freut, dass man Gehör findet. Ja. Ja. Aber es ist nicht so, dass das sein muss. Also man kann das ein bisschen negativ als Quasselbude darstellen. Das ist es aber, glaube ich, gar nicht, weil es lohnt sich, über Themen zu sprechen. Und ich habe gesehen, dass auf uns als Rat gehört wurde. Aber im Sinne von, dass man sich hat inspirieren lassen oder Sachen aufgenommen hat, die man erzählt oder erklärt bekommen hat.
Ja. Ja, wir reden ja in der nächsten Folge noch intensiver über Politik, aber ich glaube, dass Politik ja häufig so funktioniert, dass da Menschen Entscheidungen treffen müssen und dann brauchen die irgendwo eine Quelle, wo sie sagen, der vertraue ich für das Thema und die gibt den Impuls und dann gehe ich in die Richtung erstmal sozusagen, vielleicht nicht in jedem Ding, weil dann kommen natürlich noch andere Themen dazu, Parteipolitik, andere Themen, Verhandlungen, aber so diesen Impuls braucht es natürlich. Deswegen finde ich es auch gar nicht so negativ, wenn ein Rat erstmal nur berät, weil das ist wichtiger manchmal, als man denkt.
Ja, aber es war am Anfang so ein Kritikpunkt, den ich gehört hatte, als man so überhaupt in Frage gestellt hat, braucht es so einen Digitalrat? Und ich habe das jetzt 4 Jahre gemacht und ich fand das sehr bereichernd und muss auch sagen, also vollkommen unabhängig von Parteipolitik, ich fand das Arbeitsverhältnis zu den Leuten im Ministerium für Infrastruktur und Digitalisierung, zu den Staatssekretär, zur Frau Ministerin, sehr respektvoll. Man sieht nochmal so Spitzenleute, und dem begegne ich ja auch ganz selten, nochmal auf einer ganz anderen Art, auch als die Menschen, die sie sind. Und also für mich war es eine positive Erfahrung und ich bin froh, dass ich zumindest beim Thema Coworking etwas für Sachsen-Anhalt auch über diesen Digitalrat erreichen konnte.
Dann lass uns ja das Thema Coworking kommen. Du arbeitest ja bei der Coworkland-Genossenschaft. Erzähl doch gerne mal, was die Coworkland-Genossenschaft macht. Warum ist es eine Genossenschaft? Können wir noch mal, vielleicht nochmal als Frage, noch als zweite Frage gleich machen. Aber was macht Coworkland?
Wir sind ein Zusammenschluss von Coworking Spaces in ländlichen Räumen, in Kleinstädten, teilweise vielleicht auch in Wohnquartieren inzwischen. Da sieht man auch vielleicht eine gewisse Entwicklung. Und naja, wir haben uns, oder diese Genossenschaft wurde gegründet nach einem Forschungsprojekt der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein. Da ist jemand monatelang mit 2 umgebauten Containern durch Schleswig-Holstein gefahren und hat Coworking auf dem Land getestet. Ja, stand ein paar Wochen auf dem Resthof, ein paar Wochen am Strand, ein paar Wochen am Pendlerbahnhof. Und dieses Projekt hat bewiesen, es funktioniert, es hat auch wunderbare Geschichten verursacht. Ich war damals kein Teil davon, ich habe das selber von außen beobachtet. Und dann gab es so eine Abschlussveranstaltung und das hat so viele Leute angezogen, die selber schon Coworking Spaces in ländlichen Räumen gegründet hatten oder die es vorhatten. Das war so 2019, 2020 rum, dass sie gesagt haben, nee, wir müssen zusammenbleiben. Da war auch so eine Stimmung, das ist was Großes. Das war schon vor Corona. Das hat aber natürlich dann in der Pandemie auch nochmal, also da wirkte die Pandemie wie ein Brandbeschleuniger, muss man mal sagen, weil wir dachten, jetzt ziehen wir alle raus und jetzt wollen wir alle nicht mehr reinpendeln. Und die Zahlen haben sich auch verdoppelt.
Oh, ja.
Also wenn man jetzt zurückblickt, könnte man ja sagen, ja, diese Utopie ist nie wahr geworden. Aber man muss sagen, dass die Anzahl der mobil arbeitenden Menschen sich verdoppelt hat deutschlandweit. Ja, von so 12-13% auf 25%. Ja. Und das ist ja schon erheblich eigentlich. Und das haben wir, glaube ich, auch alle immer vorsichtig gesagt, Coworking oder Coworking auf dem Land ersetzt nichts, sondern es erweitert nur die Möglichkeiten. Ja, Leute pendeln immer noch ins Büro, aber vielleicht jetzt etwas weniger. Vielleicht haben sie auch den Job oder den Wohnort gewechselt, weil sie mobil arbeiten können. So, und das waren ja alles Leute, die bisher alleine unterwegs waren oder die vorhatten zu gründen. Und die haben sich zusammengeschlossen, um sich gegenseitig zu unterstützen, was ja auch so ein guter Zweck einer Genossenschaft ist. Und dann hat diese Genossenschaft angefangen, Leute anzustellen, die operative Erfahrung haben. wie dann zum Beispiel meine Person. Ich habe vorher über 5 Jahre lang Coworking Spaces in Berlin geleitet und aufgebaut. Hatte sicher jetzt keine Ahnung vom ländlichen Raum. Das Kleinste, was ich gemacht hatte, war Frankfurt-Oder. Das ist jetzt kein Dorf, aber Ostbrandenburg ist ja doch Ostbrandenburg, muss man auch mal sagen. Und die haben mich dann in diese Genossenschaft angestellt, um vor allem die Mitglieder zu beraten bei operativen Fragen. Sehr viel Gründungsberatung, weil das hat jetzt nach 5, 6 Jahren ein bisschen abgenommen. Gibt immer noch regelmäßig Gründungen, aber der große Schub ist erstmal durch, muss man sagen. Und dann entstanden aber auch Beratungsprojekte, weil dann Unternehmen wissen wollten, ist das was für uns? Dann haben wir zum Beispiel mit der Dativ rund um Nürnberg Coworking für die Angestellten getestet, damit die nicht jeden Tag nach Nürnberg reinpendeln müssen, was sie nicht mehr wollten. Mhm. oder wir haben das auch mal, oder Landkreise, Städte fragen uns, manchmal machen Kommunen selber Coworking Spaces, manchmal ist aber auch, was für Bedingungen bräuchten wir hier? Oder was kann hier funktionieren, damit die Wirtschaftsförderung besser suchen kann, jemand, der hier vielleicht einen Coworking Space aufbaut. Das heißt, als Genossenschaft sind wir ein Zusammenschluss von Leuten, die selber Coworking Spaces machen. Wir forschen aber auch in Projekten und wir beraten. Ja, und das sind so unsere 3 Themenfelder, kann man sagen.
Lass uns gerne nochmal ganz sozusagen auf die Basics gehen, was so Coworking angeht. Warum nutzt jemand Coworking und wie sieht, gibt es sowas wie einen typischen Coworking-Space oder wie groß ist das, was einmal Coworking beschreibt? Also ich weiß, dass wir im Steilen Berg hier immer so ein bisschen nicht typisches Coworking, kann ich schon mal sagen, aber was ist denn typisches Coworking und wie sieht so eine Nutzung aus?
Alles sehr unterschiedlich, muss man sagen, denn 2 Sachen prägen immer einen Coworking-Space und das eine ist die Infrastruktur, also was für Räume gibt es, wie ist der Grundriss? Mhm. Ja? Habe ich nur einen großen Saal, dann wird das Coworking Space so aussehen, dass da eine lange Tafel in der Mitte ist und alle am selben Tisch sitzen. Und das ist dann natürlich für Selbstständige interessant, die sich zu Hause isoliert fühlen. Manche Leute können super zu Hause allein arbeiten, manche brauchen aber, dass andere Menschen im Raum sind. Das heißt, auch das ist sehr individuell deshalb. Oder habe ich viele kleine Gründungen, dann brauche ich Büros, dann brauche ich kleinere Räume noch, die, ich sag mal, links und rechts von einem Flur liegen. Mhm. Habe ich die passende Immobilie dafür? Und das Zweite ist die Nachfrage vor Ort. Was brauchen die Leute eigentlich? Und da muss man sich mit den Menschen und ihren Herausforderungen beschäftigen. Man sieht das, man kann da ein bisschen in Klischees denken, da war Berlin auch eine ganz gute Schule. Zum Beispiel die ersten Coworking Spaces, die flexible Kinderbetreuung angeboten haben, sind alle im Prenzlauer Berg entstanden. Ja. Das ist ein sehr klischeehafter Blick auf diesen Stadtteil. Aber macht Sinn. Der erste Coworking Space in Zehlendorf, ist auch jetzt schon über 10 Jahre alt, hat als Zielgruppe Frauen Ende 40, Anfang 50, deren Kinder aus dem Haus sind und die sich nochmal beruflich verwirklichen wollen. Auch das ist ein klischeehafter Blick. Mhm. Ja, West-Berlin, ältere Bevölkerung, wohl situiert, möglich nochmal zu gründen mit Ende 40, Anfang 50. Das heißt, daran sieht man, Coworking ist keine Blaupause, die ich überall ausrennen kann. Ich muss gucken, wo es passt. So, im ländlichen Raum haben wir oft 2 Nutzungsszenarien. Leute wollen nicht pendeln oder Leute wollen nicht alleine sein. Mhm. Ja. Und wenn Leute nicht allein sein wollen, nützen jetzt auch nicht viele kleine Einzelbüros, sondern da muss man gucken, dass man Gemeinschaftsflächen schafft. Und die sind aber auch nicht jeden Tag da, weil die ja immer noch 2, 3 Tage vielleicht in ihre Zentrale pendeln müssen für den Austausch mit Kolleginnen. Mhm. Die sind an den Tagen da, wo sie die Kinder früh aus der Kita abholen wollen oder wo sie ihre Eltern besuchen wollen, die jetzt auch schon vielleicht etwas älter sind. Also dann sind wir auf einmal bei Vereinbarkeitsthemen. Und dann kann man schon sagen, der Coworking Space sollte vielleicht eine kleine Kinderecke haben, weil die Leute könnten auch mal ihr Kind nachmittags für eine Stunde noch dabei haben, weil sie noch E-Mails schreiben müssen, aber die Kita schon zu hat. Ja. Ja. Also da muss man sagen, sehen alle Spaces anders aus. Sie sind natürlich im ländlichen Raum kleiner. Ja, da reden wir vielleicht so über 120 Quadratmeter bis 500, ja. In Berlin, in den Großstädten, in Coworking Spaces immer größer. Weil Mieten auch höher sind. Man muss einfach skalieren, um sie wirtschaftlich zu betreiben, auch weil die Nachfrage größer ist. Ich habe jetzt die sehr steile, nicht überprüfbare These, in Berlin wissen genauso viele Menschen, was Coworking Spaces sind, wie in Stendal. Aber in Berlin macht das einen Markt aus und in Stendal macht das einen Freundeskreis aus. Das heißt, daran sieht man, wie unterschiedlich Nachfragen sind. Aber jetzt nur so prozentual in der Gesamtbevölkerung. Ja. was Coworking Spaces haben, ist ja, Tisch, Stuhl, Lampe, WLAN. Ja, es sind Orte der professionellen Arbeit. Sie haben manchmal die lange Tafel, wo man zusammenkommen kann. Das kann auch beabsichtigt sein vom Coworking Space, weil man vielleicht auf ein Gemeinschaftserlebnis setzen will. Ja, und das ist ja ein ikonisches Bild, was wir seit dem letzten Abend mal kennen. Wenn Leute an einer langen Tafel zusammenkommen, entsteht eine Gemeinschaft. Ja. So ähnlich passiert das auch, wenn Leute an einer langen Tafel sitzen. Also das Faszinierende ist, zuerst setzt man sich so weit weg, wie es geht, von der ersten Person, die da
ist. Aus Höflichkeit allein schon.
Mit der Zeit füllt es sich. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. Man sieht, dass die anderen das Gleiche machen wie ich. Die tippen an den Laptop, die trinken ihren Kaffee, die fragen mal nach dem WLAN, weil sie es wieder vergessen haben. Und das senkt im Kopf die Hürde, die anderen anzusprechen. Und schon entsteht Gemeinschaft, Stück für Stück. Ja, weil man kennt das, wenn man in der Bibliothek ist und da greift jemand zum selben Moment, zum selben Buch wie man selber, weil die Person das auch lesen will, denkt man, okay, der wird ganz cool sein, der hat einen guten Geschmack, der will das nämlich auch lesen wie ich. Und so ist das auch im Coworken. Indem man einfach zusammen ist, entsteht stückweise Gemeinschaft.
Das heißt, es kann sein, dass zwei Menschen begeistert vom Coworking erzählen. Die eine Person sagt, auch zu Hause, da ist super viel los, da ist laut, mein Büro kann ich nutzen, weil die Kinder kommen dann doch immer wieder rein. Ich freue mich endlich an Coworking, ein Ort für ruhige Arbeit, endlich für mich allein sein. Die andere Person sagt, ich bin im Coworking, ich sitze die ganze Zeit zu Hause alleine. Endlich habe ich einen Ort, wo ich andere Menschen treffe in meiner Selbstständigkeit. Und beide nutzen Coworking, aber die Bedürfnisse sind quasi diametral unterschiedlich.
Und das beschreibt trotzdem denselben Arbeitsalltag.
Genau.
Weil es ist ja auch nicht laut im Coworking. Und in den Leuten nicht allein sein wollen, denen geht es ja nicht darum, ständig zu quatschen. Die müssen auch fokussiert arbeiten. Mhm. Aber die wollen einfach im Augenwinkel Bewegung sehen. Die wollen wissen, dass sie nicht allein sind und vielleicht auch mit dem am Mittag essen. Mhm. Ja. Und allein das Erlebnis hilft. Und also es gibt auch, ich bin so jemand, der das braucht, aber ich kann das nicht immer haben. Manchmal muss ich alleine zu Hause arbeiten. Und ich habe vor Jahren da eine App für mich entdeckt, die spielt mir Hintergrundgeräusche aus Cafés vor.
Ah.
Und in der Bezahlversion kann ich sogar zwischen Kantinen, Restaurants auf der ganzen Welt aussuchen. Und wenn ich das mache, merke ich, dass ich manchmal in so einen Flow eintauche. Ich merke gar nicht, wie ich arbeite. Und wenn ich wieder auftauche, sind auf einmal 4 Stunden vergangen und ich habe was runtergeschrieben. So, wann mache ich das? Wenn ich kreativ arbeiten muss. Es gibt natürlich auch Momente, wo ich fokussiert arbeiten muss. Dann brauche ich Ruhe. Dann kann, wenn meine Kinder in der Kita sind, zu Hause der Ort sein, wo ich die absolute Ruhe habe. Manchmal kann die aber auch störend sein. Ja? Das heißt, ich glaube, es gibt Menschen, die können das und die können das nicht. Und dann gibt es Menschen, wo es gerade auf die Tagesform, auf die Aufgabe angeht. Es ist sehr bunt eigentlich. Ja, es ist kein Schwarz-Weiß. Aber ich würde immer wollen, dass Leute diese sich damit mal beschäftigen, um nicht immer zu pauschalisieren. Von wegen Coworking Space brauchen wir nicht. Homeoffice reicht oder wir müssen alle ins Büro. Also jeder dieser Antworten ist für sich genommen falsch.
Mhm.
Die Mischung macht es, die Option zu haben. Und da berühren wir dann so Themen von neue Arbeit als Philosophie. Nicht unbedingt die Wahlfreiheit zu haben zwischen Büro und Homeoffice, sondern die Handlungsfreiheit zu haben, zu entscheiden, welche Aufgabe mache ich wann wo. Wann gehe ich ins Büro, mit Kollegen dann zu sprechen, für Austausch, für Vernetzung, für Impulse in einem Projekt. Wann ziehe ich mich zurück für meine Fokusarbeit? Wo mache ich die? Mache ich die zu Hause? Mache ich die an meinem Lieblingscafé oder gehe ich dafür in einen Coworking Space? Und das sollten Menschen, finde ich, stärker darüber nachdenken, wie sie arbeiten.
Du hast gesagt, bei euch, das ist quasi Gründungsbegleitung. Das heißt, die meisten Coworking Spaces, die werden, wenn die gegründet werden, sind die ja auch ein eigenes Modell, ein Geschäftsmodell. Da gibt es wahrscheinlich auch eine große Vielfalt, soweit ich weiß. Ich sehe auch häufig, dass Coworking Spaces irgendwie noch ein ergänzendes Modell haben, gerade wo es vielleicht die Skalierungsoptionen wie in Berlin nicht gibt, weil es nicht unbegrenzt Nachfrage gibt. Und gleichzeitig sitzen ja wahrscheinlich auch viele Gründer in dem Coworking Spaces selber, denn das ist eine einfache Möglichkeit. Ich muss nicht direkt einen Mietvertrag irgendwo für ein Büro abschließen. Was macht das? Also wie ist die Auswirkung davon, wenn quasi da ich gründe ein Coworking Space und bei mir sitzen GründerInnen? Also gibt es da so einen Multiplikationseffekt von Gründer und von diesen zwei Ebenen? Oder würdest du eher sagen, es ist die Coworking Spaces, denen tut das auch gut, wenn die mal endlich aus der Gründungsphase raus sind, dann sind die ein bisschen stabiler. Wie ist so diese ganze Gründungsthematik rund um Coworking Spaces?
Die ist im ländlichen Raum anders als in den Städten. Im ländlichen Raum sind es oft GründerInnen, die in Teilzeit noch festangestellt sind und meist etwas in ihrem beruflichen Feld, in ihrer Branche gründen. Ja. Da haben wir nicht die klassischen Startups, wie wir sie aus der Stadt kennen. Ja, die 2-3 Menschen, die ein Projekt, eine Firma von null versuchen hochzufahren, ja, sondern da ist das fast nebenbei. Und da kann es schon interessant sein, die zu haben, weil sie andere Blickwinkel einbringen. Und dann passiert beim Mittagessen etwas, man tauscht sich über ein Problem aus. Und eine Person sagt, hast du schon mal so versucht? Und dieser Lösungsvorschlag kommt, weil die Person anders ist, ja, anderes Alter, anderes Geschlecht, andere Herkunft, Bildung, andere Erfahrungen gemacht hat. Und der für sie naheliegende Blick, dieses hast du schon mal so versucht, ist einer, den ich womöglich bei aller intellektuellen Leistung niemals einnehmen könnte. Und das nennt man Serendipitätsmomente, etwas schlecht mit glücklicher Zufall übersetzt, aber es meint eher eine überraschende Entdeckung, die sich als sehr wertvoll für mich erweisen kann. Und das ist kein Zufall, weil sowas entsteht, wenn man Leute zusammenbringt, Leute mit verschiedenen Perspektiven. Da finde ich ländliche Coworking Spaces wesentlich interessanter als städtischer, weil in städtischen sind sich dann doch alle mit der Zeit etwas ähnlicher, weil Nachbarschaften ähnlich sind. Und wenn es dann ein Coworking Space voller Startups ist, haben alle dieselben Herausforderungen. Ja? Wie mache ich das eigentlich mit der Buchhaltung? Muss ich schon Steuern zahlen? Wie mache ich meine Gewerbeanmeldung? Also da ähneln sich die Probleme. Im ländlichen Raum sind die Communities immer kleiner, aber unfassbar bunter als in der Stadt. Und deshalb aus meiner Sicht vielleicht auch viel spannender. Es ist aber wirtschaftlicher, das in der Stadt zu machen, ganz klar. Und du hast einen Aspekt angesprochen, das ist auch etwas, was wir in den letzten 6 Jahren gesehen haben und wo auch wir als Genossenschaft uns verändern mussten. Die machen nicht nur Coworking, weil nur Coworking trägt den Ort nicht. Die machen noch 2, 3 andere Geschäftsmodelle kombiniert mit dem Coworking. Coworking ist oft der Kern, auch der Grund, warum ich ja da sitze sozusagen, wenn ich das betreibe. Vielleicht machen sie auch 1, 2 Sachen, die gar kein Geld bringen, aber helfen, vor Ort integriert zu werden, die Akzeptanz zu erhöhen. Und wir haben das jetzt so oft gesehen, dass wir inzwischen davon einem eigenen Orttyp versuchen zu sprechen, um es besser unterscheiden und erklären zu können. Wir nennen das Mehrwertorte. Ja, und die sind auch interessanterweise überall anders. Aber Coworking ist immer der Kern. Das heißt, wir haben oft ein paar Arbeitsplätze, einen Besprechungsraum, vielleicht auch 1, 2 Büros. Und dann ist nebenbei noch, das kann jetzt sehr viel sein, ein Fahrradverleih, weil wir in einer touristischen Region sind. Oder es ist die Kinderbetreuung dabei. Oder ein Café, ja, also ein gastronomisches Angebot. Touristeninformationen haben wir schon gesehen. Fahrkartenverkäufer, weil der Coworking Space im alten Bahnhofsgebäude ist. Und wir erkennen ein Muster, dass die Bedürfnisse vor Ort auf diesen neuen Ort Coworking Space projiziert werden. Weil das ist relativ exotisch, das hat was mit Zukunft zu tun, das klingt nach Kalifornien zu seinen besten Zeiten. Und zum Beispiel, wenn irgendwo Lastenradverleihe eingeführt werden, dann ist immer der Coworking Space die Station, wo das Lastenfahrrad steht, obwohl die nichts damit zu tun haben. Mhm. Aber weil alle auf diesem neuen exotischen Ort alles Progressive, alles Neue projizieren, ja, und fast schon erwarten, dass das ja da sein muss, ja. Und so erweitern sich Nutzungsszenarien rund ums eigene Coworking. Ich habe jetzt auch schon einen Ort, schönerweise bei mir in Stendal gesehen, der nach den Prinzipien des Coworking organisiert ist, aber gar kein Coworking anbietet. Also Coworking als Kultur von Orten, die verschiedene Nutzung verbinden. Auch nochmal eine ganz interessante Metaebene bei diesem Thema. Genau, und das nennen wir Mehrwertorte. Das versuchen wir jetzt zu erforschen, auch zu gucken, wie können wir diesen Orten helfen. Wir haben jetzt in einem ersten Schritt als Genossenschaft uns um 2 weitere Beratungsthemen erweitert. Also wie gesagt, es können sehr viele baukastenartige Anschlüsse an Coworking sein, aber die ersten beiden, für die wir uns entschieden haben, Expertise aufzubauen, ist der Dorfladen und Mobilitätsangebote. Weil das sind 2 Punkte im ländlichen Raum, also Konsum, Versorgung und wie bewege ich mich von A nach B, die immer entscheidend sind. Und dann ist auch sehr interessant zu sehen, wer nutzt Dorfläden. Das sind gar nicht, da hilft das Klischee bei nicht oder das Klischee hilft zu erkennen, dass das falsch ist. Es sind nicht ältere Leute, die nicht den Weg in die nächste Kleinstadt schaffen, um in die Kaufhalle zu fahren. Nein, es sind junge Familien in ihren 30ern, 40ern, berufstätig, die sich aber mit Ernährung viel intensiver beschäftigen. Ja. So, das sind also Familien, die beruflich rausgezogen sind. Ich habe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie an Computern arbeiten, ja, und ihre Arbeit mitgebracht haben. Und schon haben wir wahnsinnige Schnittmengen zwischen Dorfläden und Coworking Spaces. Und es lohnt sich, die zusammenzudenken. Ja? Und wenn jemand im Coworking ist, kann der Dorfladen vielleicht auch länger auf sein. Und Mobilität ist ja genauso ein Thema im ländlichen Raum. Gerade mit dem oft sehr dünnen öffentlichen Nahverkehr. Kommt ein bisschen darauf an, wo man wohnt, glaube ich. Also ich würde die Altmark bahntechnisch immer super empfinden. Bustechnisch wird es schwieriger.
Ja.
Aber in Sachsen-Anhalt haben wir ja dieses Mein-Takt-System. Das finde ich wieder toll. Also ich habe kein Auto und arbeite im ländlichen Raum und schaffe es überall hin. So schlimm ist der öffentliche Nahverkehr nicht. Aber ich muss jetzt auch nicht jeden Tag pendeln damit. Ja, ich fahre immer zu Projekten und so. Aber man muss ja auch mal sagen, es ist nicht alles so schlecht, wie es manchmal in der öffentlichen Wahrnehmung scheint. Ja.
Und wann sollten Leute zu euch kommen? Das ist das Forschungsthema ein, zwei Mal erwähnt, aber auch das Beratungsthema. Wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwo ich habe einen Raum leer stehen, ich weiß das Thema Kirche zum Beispiel, ne? Kirchen stehen immer leer, die Kirche fragt sich an vielen Stellen, was machen wir mit unseren Gebäuden? Und dann gibt es jetzt ein Gemeindemitglied, was sagt, können wir da nicht einen Coworking Space reinbauen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich habe das irgendwie gelesen. Und ich rufe jetzt mal, dann wird gegoogelt und dann findet man irgendwie dich. Was ist so der nächste Schritt? Was ist das, was ihr anbieten könnt?
Also sowas kommt sehr oft vor. Leider viel zu selten von der Kirche, obwohl die Flächen und Bedarfe hat, würde ich sagen. Ich versuche das auch noch zu knacken, woran das liegt. Mhm. Aber Kirche funktioniert sehr von unten nach oben. Also ich glaube, es muss wirklich das Gemeinderatsmitglied anrufen, weil von oben kommt diese Initiative nicht. Und das hat vielleicht was mit der Kultur zu tun. Das meine ich gar nicht als Kritik, dass die nicht anrufen. Das Erste ist, was wir bei Gründerinnen oft machen, wir schauen uns die Fläche an, die sie im Sinn haben. Ja? Wir machen dann eine Grundrissplanung und sagen, naja, in diesen Grundrissen könntest du folgende Coworking-Produkte anbieten. Ja? Das kann ein Besprechungsraum sein, das ein Büro, das Einzelnutzung. Bei der Größe könnte diese Wirtschaftlichkeit erwartbar sein. Bei 50% Auslastung könntest du so viel verdienen.
So weit geht das wirklich, was ihr dann anbietet. Cool.
Genau. Jetzt wissen wir, wie das Haus funktioniert. Wir wissen aber nicht, braucht es dieses Angebot, was die Grundfläche kann vor Ort. In einem zweiten Produkt würden wir eine lokale Untersuchung machen nach Zielgruppen. Wer wohnt hier eigentlich? Was sind deren Bedürfnisse? Das kann man natürlich nicht, also da führen wir auch Interviews und machen Datenanalysen. Aber dann ist auch, sowas haben wir schon mal da gesehen, da funktioniert das. Weil wir sind ja ein Netzwerk von 250 Coworking Spaces deutschlandweit. Also nur wir als Genossenschaft. Es gibt weit über 1000. Und im dritten Schritt, das buchen dann gar nicht Gründerinnen, das buchen dann Landkreise, könnten wir einen sogenannten regionale Untersuchung machen. Da könnten wir sagen, das Geschäftsmodell Coworking und Tourismus würde hier am besten klappen. Das Geschäftsmodell Coworking für Pendlerinnen hier und Coworking für Gründerinnen hier. Das bieten wir Landkreisen für die Wirtschaftsförderung an, dass sie ein bisschen, wenn da einer kommt und sagt, ich will einen Coworking Space machen mit Touristen, und dann können die sagen, ja, aber unserer Untersuchung nach wäre das hier nicht so gut. Da ist es besser. Ja. Aber den Gründerinnen wollen wir quasi eine Wirtschaftlichkeitsberechnung auf Basis des Grundrisses anbieten. Und wir könnten noch Prognosen erstellen, wer sind die Zielgruppen für hier und aus unserer Erfahrung, was haben die für Bedürfnisse? Ja, was brauchen die eigentlich in dem Coworking Space?
Hast du ein Beispiel, was du beschreiben könntest, jetzt aus vielleicht Stendal, oder ich weiß nicht, ich hab gesehen, ihr habt in Stendal einen Coworking Space bei euch im Netzwerk, aber aus vielleicht ein anderes Beispiel von euch aus der Region, wo du diesen Prozess so beschreiben kannst, die sich vielleicht auch mit einer Idee reingegangen sind und wo was ganz anderes rausgekommen ist? Oder hast du ein Beispiel, was du so beschreiben kannst, wie man reingeht und wie man rausgeht aus so einem Prozess?
Ja, also so geht man in den Prozess oft rein und dann kann es dauern. Also ich habe schon manchmal, wurde ich zur Eröffnung vom Coworking Space 5 Jahre später eingeladen, weil man auf Fördermittel gewartet hat, weil umgebaut werden musste. Die verschiedensten Sachen. Ein Beispiel könnte zum Beispiel sein in Kroppenstedt, Landkreis Westliche Börde, ja, auf dem Weg von Magdeburg in den Harz, gibt es einen kommunalen Coworking Space. Mhm. Und der wurde mit dem Ziel gemacht, Unternehmen anzusiedeln, aber der wurde im ersten Stock einer Schule gebaut. Die Schülerzahlen sind gesunken, die werden alle im Erdgeschoss unterrichtet, oben war Platz. Und da war die Überlegung, naja, wir wollen Unternehmen hier ansiedeln und die ganzen Eltern fahren ihre Kinder zu dieser Schule und dann fahren die nach Halle und Magdeburg zur Arbeit.
Ja.
Können die nicht hierbleiben?
Ja. Ja.
Den Coworking Space gibt es jetzt 1,5 Jahre. Ich meine zu wissen, ich bin auch täglich nicht da, das mit den Eltern hat interessanterweise nicht geklappt. Obwohl es total logisch ist und naheliegt. Ja. Was geklappt hat, waren die Unternehmensansiedlungen. Also das erste Unternehmen, was sich angesiedelt hat, ist aus Oschersleben gekommen. Oschersleben ist die größere Stadt, hat den Bahnanschluss. Ja, eigentlich so viel verkehrstechnisch besser gelegen. Aber der wollte Netzwerk haben, der wollte mit anderen Unternehmen und Gleichgesinnten sein und ist deshalb in den Coworking Space gegangen. Und dann kamen noch weitere Firmen. Also da hat es wieder ganz gut funktioniert. So was hatten die Schule, ist ein Gang mit Klassenräumen. Das heißt, sie waren in der Büronutzung und haben so eine Art Lobby versucht zu bauen für Veranstaltungen. Ja, das ist vielleicht nicht optimal, aber man muss sich ein bisschen an den Grundriss richten. Ja? Mhm. Ein anderes Beispiel. Also ich habe ja gesagt, ich habe diesen Coworking Space in Frankfurt-Oder gemacht. Der war in dem Sinne sehr herausfordernd. Den habe ich für eine Bank gemacht. Und die Bank wollte eigentlich wissen, wie weit kann sie Bank als Ort nach hinten schieben und Coworking nach vorne schieben.
Okay.
Weil Banken mit Filialen kein Geld verdienen. Verdienen mit Beratung Geld.
Ja. Ja.
Und das Interessante an dieser Sparda Bank Berlin in Frankfurt-Oder, die haben also diesen Coworking Space gebaut und wir haben unten einen Kaffeetresen gemacht. U-förmig. Und links bekommt man Kaffee und rechts kann man sich beraten lassen. Und oben waren dann die Büros. Und unten hatten wir dieses offene Kaffee, Veranstaltung, Beratung. Und das war für die Bank so interessant zu lernen, dass es geht, dass es ihre Präsenzstrategie in den 5 Jahren danach verändert hat.
Ist das aufgegangen, das Konzept für die Bank?
Ja, dieser Coworking, also dieser Coworking Space, ja, der hat funktioniert, aber was also aufgegangen, nicht weil sie es geplant hatten, aber es hat sie verändert, weil sie auf einmal erkannt haben, dass sie anders arbeiten können.
Mhm.
Und diese die Präsenzstrategie hat sich geändert, wer darf wo arbeiten, wurden neue Regeln eingeführt und sie sind auch dazu gekommen, naja, dann können wir jetzt ein Beratungsteam dort gründen, wo wir keine Filiale haben, wenn es dort einen Coworking Space gibt. Und das Erste, was sie gemacht haben, in Jena hatten die eine Filiale, die haben sie geschlossen und sind in den Coworking Space gezogen.
Ja.
Und waren da 2 Jahre lang. Dieser Coworking Space musste leider schließen, was das mit dem Gebäude zu tun hatte. Aber es war interessant zu sehen, wie so eine Erkenntnis oder nee, wie ein Erlebnis zu neuen Erkenntnissen führte und sich was änderte. Manchmal kommen auch Leute erst zu uns, die haben schon gegründet. Die haben sich gar nicht bei der Gründung beraten lassen, sondern die wollen dann in das Netzwerk und wollen so im Operativen Unterstützung haben. Ja.
Was heißt das im Operativen? Also wenn jetzt ein Coworking Space, also ne, zum Beispiel den Coworking Space, den gibt es jetzt schon ein paar Jahre hier beim Steinberg, warum wäre es attraktiv für uns, Teil der Genossenschaft zu werden?
Man hat nach 3, 5, 10 Jahren andere Herausforderungen als bei der Gründung. Ja. Fluktuation ist ein Thema, weil Nutzungsverhalten sich ändert. Wie erschließe ich mir neue Zielgruppen? Wer sind die neuen Zielgruppen? Wie mache ich Marketing? Mache ich das noch wie vor 5 Jahren oder gehe ich da neue Wege? Es gibt neue Software, neue Türschlosssysteme, die wir kennen als Beratende, weil das müssen wir, um besser beraten zu können. Man kann aber auch, indem man in dieses Netzwerk geht, den Austausch suchen. Oft fragen mich Coworking Service Betreiber, ich würde gerne ein neues Flugblatt machen. Was soll da drauf? Meinte ich, das kann ich dir sagen. Aber wenn du jetzt mal in die Genossenschaft reinfragst, schicken dir 10 Leute ihr zu. Kann wesentlich inspirierender sein. Und sie können sagen, hat es funktioniert? Wer kam? Wen hat es erreicht? Ja? Ein Coworking Space hat mal so mit Kreide auf dem Boden versucht zu arbeiten. Sehr erfolgreich. Ja? Wann mache ich ein Plakat? Wann schalte ich Online-Werbung? Dazu habe ich Erkenntnisse, die kann ich auch beratend weitergeben. Aber ich betreibe jetzt seit fast 5 Jahren kein Coworking Space mehr selber. Das heißt, auch ich bin sehr auf operative Erkenntnisse aus unserem Netzwerk angewiesen. Mhm. Deshalb versuche ich mit unseren Mitgliedern viel zu sprechen und dadurch Erfahrungsaustausch zu initiieren.
Als Abschlussfrage, so der ganz große Blick, was würdest du sagen, wenn wir jetzt auf den ländlichen Raum, insbesondere vielleicht mal in Sachsen-Anhalt gucken, wenn das Konzept so einigermaßen gesättigt angekommen wäre oder sein wird, vielleicht irgendwann im gesamten ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt, was würde sich ändern? Was würden wir sehen, was anders wäre bei den Menschen oder auf dem ländlichen Raum?
Also wenn es gut verteilt Coworking Spaces in der Fläche geben würde, was es noch nicht tut,
ja,
dann glaube ich, Wir werden sehr verschiedene Faktoren sehen. Wir werden zum Beispiel sehen, dass Innenstädte belebter sind, weil Leute ihre Mittagspause dann wieder am Markt machen und ich sag mal nicht in Berlin in der Friedrichstraße oder in Magdeburg auf dem Breiten Weg. Das heißt, die lokale Wirtschaft wird gestärkt, weil mein Mittagessengeld auf einmal wieder am Ort bleibt und nicht woanders geht. Ich würde auch nicht meinen Kofferraum, wenn ich aus der Großstadt rausfahre, in der Kaufhalle voll machen, sondern ich würde wieder in der nächsten Kaufhalle einkaufen gehen. Kürzere Wege. Jetzt kann ich sagen, okay, das reduziert Mobilität. Das spart CO2 ein, das verbessert vielleicht die Luft. Mir hat mein Bürgermeister gesagt, wenn die Leute weniger pendeln, muss er einen Straßenbelag vielleicht alle 30 Jahre neu machen, nicht alle 20. Mhm. Also vielleicht gibt es dann auch weniger Baustellen. Es führt aber auch dazu, dass Leute, ich glaube, einfach zufriedener sind, weil statistisch pendeln die Leute über eine Stunde in Deutschland. So, jetzt fallen also 2 Stunden weg. Die 2 Stunden kann ich mit meiner Familie verbringen. Ich bin auf einmal, wenn ich Feierabend mache, bin ich bei mir, wo ich wohne. Das heißt, und nicht noch eine Stunde im Zug. Ich habe vielleicht auch wieder Zeit, in den Verein zu gehen, mich zu engagieren, ja, Sport zu machen, Kommunalpolitik oder einfach Kultur. Ja. Ich glaube, das tut den Leuten gut. Das würde auch, jetzt wird es immer steil an den Thesen, das erzeugt aber mehr Begegnung und mehr Austausch. Und ich glaube, das tut dann auch wieder unserer Demokratie gut, weil Leute mehr ins Tun kommen, aber auch mehr Sichtweisen kennenlernen und nicht vielleicht so einseitige Sachen. Jetzt spitze ich das nochmal ein bisschen zu, die sagen, ach, ist gar nicht so schlimm, ist alles eigentlich besser, als man denkt. Vor allem, ich selber kann es besser machen. Ja. Ich habe auf einmal wieder Zeit. Das ist jetzt eine große Utopie, aber all diese Sachen kann ich in Teilen bei Coworking Spaces auf dem Land nachweisen. Und ich würde es jetzt einfach mal hochskalieren, wenn wir Coworking in der Fläche haben.
Vielen Dank dir. Wenn Leute Interesse haben, mit euch in Kontakt zu kommen, wie erwischen sie euch?
Am besten online, coworkland.de. Wir sind bundesweit tätig, wir sind da nach Regionen aufgeteilt. Ich berate zum Beispiel Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen. Brandenburg und Sachsen-Anhalt, weil ich es gut kenne. Sachsen, da haben wir noch so wenig Mitglieder, da haben wir noch niemanden gefunden, der da aktiv sein will. Wir sind sehr, weil wir aus Schleswig-Holstein ja kommen in der Gründung, da sind wir super stark. Also da hatten wir sogar Regionalbüros irgendwann. Wow. Aber hier muss noch 1 oder 3 Bundesländer machen, weil es ist dann doch noch dünner. Mich wischt man auch ständig in irgendwelchen Zügen. Da kann man mich auch gerne ansprechen.
Sehr gut. Also wenn ihr im Regionalbahn in der Altmark unterwegs seid, Tobias mal ansprechen. Vielen Dank dir. Wir machen noch eine weitere Folge, in der wir dann gleich noch über Politik reden, ein bisschen noch in ein sehr akutes, ein bisschen krisenbesetzteres Thema vielleicht. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Vielleicht bist du alleine oder mit anderen an einer Idee dran, die das Leben der Menschen um euch herum besser macht. Ist euer Büro der heimische Küchentisch oder wäre ein Coworking Space das Richtige für dich? Habt ihr Fragen dazu, wie es nach der ersten Euphorie weitergehen kann? Dann schreibt eine Mail an beratung@sigusa.de. Wir unterstützen euch gerne und kostenlos. Wenn du mehr über Sigusa wissen willst, schau doch mal auf sigusa.de vorbei oder folge Sigu-Netzwerk Sachsen-Anhalt bei Instagram bzw. Sigusa bei LinkedIn. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Sigusa redet mit.